Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Hallo, meine Damen und Herren. Reinheit des Herzens, sein erstes Buch, erschien 1976. Seitdem hat er rund 300 weitere verfasst. Nach eigener Aussage immer schön früh morgens zwischen 6 und 8 Uhr, bis dann tatsächlich sein Alltag als Pater so richtig beginnt. Eines seiner aktuelleren Werke, Lebensmitte als geistliche Aufgabe, hat Papst Franziskus den Priestern und Diakonen des Bistums Rom unlängst empfohlen für den Fall, dass sich da jemand in der Midlife-Crisis befindet. Und wir empfehlen Ihnen jetzt, dieses Gespräch hier von uns zwei über das neueste Werk zu folgen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist, Pater Anselm Grün. Herzlich willkommen.
Danke.
Sie haben eben gerade gesagt, Sie müssen sich jetzt erstmal wieder erinnern, um was es jetzt konkret geht. Bei der Masse an Büchern verstehe ich das. Also ich erinnere Sie, seit einem Monat steht es in den Buchläden, den Zweifel umarmen, die eigene Krise als Zeichen des Vorankommens. Nun haben Sie schon wahnsinnig viele Themen des Lebens und des Glaubens bearbeitet. Warum war es jetzt Zeit, über den Zweifel zu schreiben?
Einmal erlebe ich in vielen Gesprächen, dass die Menschen an sich selber zweifeln, dass sie kein Selbstvertrauen haben, zweifeln, ob sie gut genug sind, ob sie alles richtig machen. Das ist der eine Aspekt, die Zweifel an mir selber. Der andere Aspekt ist, viele sagen, ich kann nicht glauben, ich zweifle an allem. Und da ist für mich wichtig, der Zweifel gehört zum Glauben. Denn wenn ich den Zweifel verdränge, dann werde ich hart und fundamentalistisch, dann muss ich alle anderen, die anders denken, bekämpfen und ablehnen. Wenn ich aber den Zweifel umarme, dann befruchtet er meinen Glauben, dann zwingt er mich, mich immer wieder zu fragen, was glaube ich eigentlich? Was heißt das, Gott ist da? Was heißt, wenn wir von Gott sprechen, was bedeutet das? Oder wenn wir beten, oder was bedeutet Christus für mich? Also der Zweifel zwingt mich immer wieder neu zu formulieren. Und den Glauben kann man eben nicht als Besitz haben, sondern der muss immer wieder durch den Zweifel hindurchgehen, um lebendig zu bleiben.
Immer wieder neu erarbeitet werden.
Ja.
Was mich interessiert ist, wann zweifeln Sie denn? Wo geraten Sie in Zweifel?
Gut, einmal kenne ich die Erfahrung, wenn ich bete zum Beispiel, kommt der Zweifel, ist das alles Einbildung? Mache ich mir da nur was vor, damit es mir einigermaßen gut geht? Und ist das so eine Selbstberuhigung? Und dann denke ich mir, ja, das kann sein. Aber wenn das stimmt, dass alles nur Einbildung ist, Selbstberuhigung, wem kann man dann überhaupt noch trauen? Und also wenn ich den Zweifel zulasse, dann kommt in mir nicht im Kopf, sondern mehr im Bauch das Gefühl, ich traue der Bibel, ich traue dem Glauben, ich setze auf diese Karte. Das ist dann auch eine Frage der Entscheidung. Aber dieses Infragestellen hält dann das Gebet auch lebendig. Wenn ich sage, ich bete und es ist alles klar, dann wird es auch leicht zur Routine.
Mhm. Worin besteht denn der Unterschied zwischen Zweifel und Skepsis? Das dividieren Sie ja auseinander in dem Buch.
Gut, Skepsis ist so, man lässt das andere gar nicht an sich rankommen. Man ist skeptisch, man beschäftigt sich gar nicht mit der Fragestellung oder mit den Argumenten, sondern man lehnt es von vornherein ab. Wenn der Zweifel, der hört das zu, versucht das, den Zweifel zu äußern und dann aber auch sich zu entscheiden, ja, traue ich dem, kann ich dem trauen, während der Skeptiker will sich überhaupt nicht einlassen.
Also beim Zweifel, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es eben diese beiden Alternativen, gehe ich in die Richtung oder gehe ich in die Richtung, und bei der Skepsis ist direkt dieses Ablockende. Welche positive Kraft oder auch welche negative Kraft hat denn aber Zweifel?
Guter Zweifel ist einmal in der Wissenschaft eine ganz wichtige Quelle. Also Wissenschaftler zweifeln ja an dem Ergebnis, und es gibt den wissenschaftlichen Zweifel, der die Wissenschaftler zwingt, immer wieder neue Theorien, neue Forschungen zu installieren. Also der Zweifel bringt die Wissenschaft voran, das ist das Gute. Mhm. Oder in der Philosophie ist ja auch Zweifel, bei Descartes war der Zweifel das Große. Und dann hat er eben gesagt, bei allen Zweifeln, ich kann alles anzweifeln, aber irgendwas muss doch geben, worauf ich setzen kann. Und dann hat er den berühmten Satz gebraucht, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich es. Wenn ich denke, dann gibt es zumindest keinen Zweifel, dass ich bin. Mhm. Also das ist die positive Bedeutung. Die negative Bedeutung, es gibt Leute, die alles anzweifeln. Das ist dann ähnlich wie die Skepsis. dann lasse ich mich auf kein Argument ein, auf keinen Glauben, auf keinen Vortrag. Das ist alles Mist, das macht der macht sich nur was vor. Aber das Anzweifeln ist ähnlich wie die Skepsis, eine Abwehr von allen Argumenten und eine Abwehr, sich selber in Frage zu stellen. Mhm. Also ich setze mich absolut oder ich lasse nichts Neues an mich herankommen.
Sie schreiben, der Zweifel ist das Wartezimmer der Erkenntnis. Wann erlange ich denn Erkenntnis? Wann erlange ich Gewissheit? Oder ist das überhaupt möglich?
Gut, Descartes hat eben diese Gewissheit, ich denke, also bin ich.
Ich denke.
Das ist die eine Gewissheit. Und es gibt schon auch eine Glaubensgewissheit. Es gibt Menschen, die einfach so ein festes Fundament haben. Aber das sind keine Fundamentalisten, die krampfhaft festhalten, sondern die das Gefühl haben, durch den Zweifel hindurch habe ich auch Vertrauen, ich traue dem oder ich lebe aus dem Glauben heraus. Und sonst dieses Wort der Zweifel, das Wartezimmer der Erkenntnis, ist natürlich vor allem für die Philosophie und für die Naturwissenschaft gemeint. Denn nur wenn ein Wissenschaftler zweifelt, kommt er voran und wird sich bemühen, neue Forschungsergebnisse zu machen.
Und dann geht die Tür auf und man geht in einen neuen Raum, vom Wartezimmer in den neuen Raum. Im Kapitel Zweifel und Glauben, das, ich sage jetzt mal, natürlich den meisten Raum einnimmt hier in Ihrem Buch, da werden diverse Zweifler auch aus der Bibel aufgeführt. Welcher ist denn Ihr Liebster? Haben Sie da einen Favoriten?
Gut, es gibt zwei typische Zweifel. Das eine ist der Thomas, der zweifelt, ob Jesus da wirklich auferstanden ist. Und die Jünger erzählen ja, sie haben ihn gesehen. Und da sagt er, wenn ich nicht seine Wunden sehe und meine Hand in seine Wunde lege, seine Seite lege, dann glaube ich nicht. Und Jesus nimmt diesen Zweifel ernst und der Zweifel führt ja zur Erkenntnis. Er darf berühren, er darf dann diesen Jesus berühren. Also hier ist der Zweifel für mich sympathisch. Der Thomas ist ja nicht nur der Zweifler, sondern der will Erfahrung haben. Der begnügt sich nicht damit, dass andere was erzählen. Und das, glaube ich, ist ja auch gesund. Es genügt nicht, wenn ich dem Priester glaube, was der erzählt, sondern ich will es auch erfahren. Und wenn ich das Gefühl habe, was der erzählt, das ist Theorie, ich kann das gar nicht spüren, dann ist es oft auch ein Ausdruck, dass der Priester von dem, was er erzählt, selber keine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, dann kommt es auch so rüber, dass der andere es spüren kann. Und der andere ist natürlich der Nathanael, der sagt, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das ist so der Zweifel, dieser Jesus, der ist ein normaler Mensch, wie soll der was Besonderes sein? Den Zweifel kennen wir ja auch und ist ja auch berechtigt, dass wir nicht nur weil der bekannt ist, dass wir dem deswegen glauben, sondern einfach, ich will den auch spüren, ich will den erfahren. Also auch bei einem Menschen wollen wir nicht einfach, weil ein anderer gesagt hat, der ist toll, dem nachlaufen, sondern wir wollen was erfahren. Und ich denke, das ist die wichtige Bedeutung des Zweifels. Er will mich dazu führen, dass ich selber was spüre und erfahre und nicht einfach so leichtfertig jedem glaube, was er erzählt.
Mhm. Wer an Glauben zweifelt, der sucht nach 1000 Gründen, um nicht glauben zu müssen. Das ist so Ihre These da in dem Kapitel. Aber meinen Sie nicht, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, vielleicht gute Gründe dafür haben? Oder die Gründe zumindest für gut halten?
Gut, dieses Wort, was Sie gerade zitiert haben, das ist für mich das Bild vom Anzweifeln, dass ich gar nichts an mich ranlasse.
Ach so, vom Skeptiker.
Ja, ja. Mhm. Der nicht an Gott glaubt, der hat natürlich auch Gründe dafür, weil Gott kann mir nicht so beweisen, dass ich sage, du musst glauben. Der Zweifel gehört deswegen zum Glauben. Und ich würde den Zweifel ernst nehmen und genau hinschauen, woran zweifelt er. Manchmal ist der Zweifel einfach berechtigt. Ich will auch was erfahren. Ich traue dem einfach nicht dem Ganzen, was andere mir erzählen. Aber manchmal erlebe ich dann Leute, die zweifeln am Glauben, weil die Kirche sowieso so komisch ist und so viele Missstände hat. Und dann merkt man, da ist es ein Alibi. Also ich habe 1000 Gründe, warum ich nicht glauben muss, weil der Priester so komisch war und weil der Missbrauch und alles, was wir gehört haben, ist natürlich auch eine Realität. Aber Glauben heißt eben, und wirklicher Zweifel zumindest mal hinhören oder die Frage zulassen, könnte nicht was dran sein? Mhm. Und es gibt ja die berühmte Geschichte von einem jüdischen Rabbi, da kommt ein Philosoph zu ihm, der nicht an Gott glaubt und will ihm mit 1000 Gründen beweisen, dass es alles Unsinn ist, an Gott zu glauben. Und er hat schon manche der anderen Rabbis total durcheinander gebracht, weil die ihm nicht Widerstand leisten könnten. Er konnte besser argumentieren. Aber dieser alte Rabbi, der hat nur zugehört und alle Argumente angehört und dann zum Schluss nur gesagt, vielleicht stimmt es aber doch. Und dieses vielleicht hat diesen Philosophen, der so viele Argumente hatte, total durcheinander gebracht. Vielleicht stimmt es aber doch. Und ich denke, das meint der Zweifel durchaus. Ich darf meine Argumente bringen, zweifeln, aber auch der Zweifel hat keine absolute Gewissheit. Mhm. Ich kann auch am Zweifel zweifeln. Ne?
Also man kann immer weiter zweifeln.
Ja.
Ich bohre da trotzdem noch mal hinterher. Sie geben da beispielsweise, also das Buch ist so aufgebaut, dass auch ratgeberartig dann Tipps gegeben werden zu dem jeweiligen Zweifel, wie man ihm entgegentreten kann, dem Zweifel. Und da geben Sie auch Eltern Tipps an die Hand, Jugendliche, wie man Jugendliche behandeln könnte, wenn diese die Fehler und Vergehen der Kirche ins Feld führen. Und Sie haben ja gerade gesagt, solche Fehler ins Feld zu führen, was so alles bei der Kirche gegebenenfalls schiefläuft, das seien Alibis. Und dann auf Seite 126 sagen Sie, man könnte diesen Jugendlichen begegnen mit Fragen wie, warum wehrst du dich so gegen den Glauben? Ist in all diesen Versuchen nicht eine tiefer liegende Sehnsucht in dir nach einem Glauben, der dich trägt und auf den du dich verlassen hast? Und ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, das hatte für mich was von Suggestivfragen. Ist da nicht was? Willst du nicht doch glauben? Also ist das so eine Art, ich überrede dann diese Jugendlichen, obwohl die ja durchaus Argumente haben, weil in der Kirche einiges falsch läuft?
Gut, also ich würde diese Argumente, weil in der Kirche so viel schief läuft, nicht entkräften. Die stimmen ja auch. Sagen, ja, das stimmt, also ist alles. Aber wenn ich zu viel erzählen muss, es gibt einen philosophischen Grundsatz, wenn ich zu viel Gründe suchen muss, habe ich keinen Grund. Also wenn ich zu viel Gründe suchen muss, warum ich nicht glaube, dann merke ich irgendwo doch eine Sehnsucht nach Glauben. Und deswegen würde ich eben nicht auf diese Argumente, die schon ernst nehmen, aber sagen, warum musst du das alles erzählen? Ist das wirklich das, was dich hindert oder was ist deine tiefste Sehnsucht? Mhm. Und für mich ist halt wichtig als Seelsorger, ich glaube, dass auch in jedem Jugendlichen eine Sehnsucht ist. Nicht unbedingt, dass er das glaubt, was ich glaube, aber eine Sehnsucht nach mehr, nach dem Geheimnis. Mhm. Und das auch im Atheisten ist diese Sehnsucht. Deswegen mit suchenden Menschen kann man immer gut sprechen. Und wenn Jugendliche wirklich suchen, habe ich keine Probleme. Da können sie vieles anzweifeln. Aber manchmal benutzt man halt den Zweifel, um überhaupt sich nicht auseinandersetzen zu müssen.
Um sich gar nicht anstrengen zu müssen. Ja. Sie sagen ja auch, der Zweifel sagt ja einiges über den Zweifelnden selbst aus. Also wenn ich in Widerstand gehe, dann steckt ja womöglich was dahinter.
Ja.
Angst beispielsweise.
Ja, es gibt Angst. Oder in der Bibel wird ja von Dämonen gesprochen. Das ist ja ein Ausdruck, den wir kaum kennen. Aber ein Theologe, Fridolin Stier, übersetzte Dämonen mit Abergeister. Das ist ja auch so ein Zweifel. Also das erlebe ich auch manchmal in Gesprächen, wenn jemand mir seine Not erzählt, dann versuche ich das ernst zu nehmen und mich einzulassen. Aber dann frage ich zum Beispiel, was kann dir helfen? Und dann findet über gar nichts kann mir helfen. Dann versuche ich ganz vorsichtig, also keine Ratschläge zu geben, aber ganz vorsichtig doch zu sagen, könnte das ein Weg sein oder das ein Weg sein? Und wenn dann der andere sagt, ja, aber bei mir ist es ganz anders, ja, aber bei mir geht es nicht, dann merke ich, der will gar nichts. Der will gar nichts in Bewegung kommen. Das Aber ist auch so wie eine Schutzmauer, dass sich nichts ändern muss.
Mhm. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, ganz schön segenslastig, sage ich jetzt mal so flapsig. Weil zum Beispiel, wenn man an den Fähigkeiten eines Mitarbeiters zweifelt, ich führe eine Firma und mein Mitarbeiter baut Mist. Ja? Dann geben Sie den Tipp, man solle den Mitarbeiter segnen. Aber dann habe ich noch mal weiter nachgedacht und habe mir gedacht, das ist ja wahrscheinlich auch eine Chiffre, oder? Also selbst jetzt nicht ganz so gläubige Menschen segnen, ist das vielleicht eine Chiffre für vergeben? Nicht so streng sein?
Ja, also gut, wenn ich an Mitarbeiter zweifle, hat es ja oft Gründe. Ja, und das soll ich jetzt nicht den Zweifel total wegwischen. Aber dann zu sagen, ist der nur schlecht oder hat er noch was anderes? Und segnen heißt nicht, dass ich alles zudecke, sondern Segen heißt, dass ich eine positive Energie hinschicke und vielleicht den mit anderen Augen sehen kann. Mhm. Aber der Segen löst nicht alle Probleme. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Beim Führungsseminar habe ich auch diese Aufgabe gegeben, denen, der mir Schwierigkeit macht, innerlich zu segnen. Und da war eine junge Frau, die hatte eine kleine Firma mit einem Kollegen zusammen und hatte immer Probleme. Und beim Segen hat sie gedacht, das löst alle Probleme. Aber als sie den gesegnet hat, ist ihr innerlich schlecht geworden. Also im Magen hat sie ein schlechtes Gefühl gehabt. Dann war der Segen auch für sie eine Entscheidung, ich muss mich trennen. Also der Segen löst nicht alle, deckt nicht einfach alles zu. Dann da war die Entscheidung, ja, ich habe gesegnet, eine positive Energie geschickt, aber ich habe gespürt, es geht nicht. Ja? Mhm. Also es kann auch so sein. Ne? Mhm. Also Segen ist nur eine Weise, den anderen mit anderen Augen zu sehen, weil unsere Zweifel entspringen ja oft dem ersten Eindruck. Und diesen ersten Eindruck können wir nicht überspringen, der ist einfach da. Aber ich darf den anderen nicht festlegen auf meinen ersten Eindruck, sondern soll ihn zumindest auch mal anders sehen. Und der Segen ist eine Weise, ihn mit anderen Augen zu sehen.
Ja, weiter offen bleiben.
Ja.
Der Anteil der Konfessionslosen in Deutschland, der liegt mittlerweile bei 34%. Die Zweifel an den etablierten Religionen, die nehmen zu. Und da gehen Sie natürlich drauf ein und zitieren zum Beispiel Feuerbach, der ja schon sagte, die Religion ist nur Einbildung. Der Mensch hat sich Gott zurechtgelegt, um seine Angst vor dem Tod und vor der Vernichtung zu kompensieren. Und dann zitieren Sie auch noch Hesse, der im Glauben eine höhere Art von Verantwortungslosigkeit sieht. Macht es sich der gläubige Mensch hier und da ein bisschen zu einfach?
Gut, was der Feuerbach sagt, da ist natürlich auch was dran. Ja. Es ist nicht total aus der Luft gegriffen. Manche machen sich wirklich Gottesbilder, damit es ihnen gut geht. Also Gott, so naive Gottesbilder, Gott wird schon alles richten und es kann mir nichts passieren.
Und ich muss eigentlich keine Verantwortung übernehmen?
Ja, das ist auch. Also er macht alles. Oder wenn mir was schief geht, dann war das Gottes Schuld. Ja. Oder wenn ich Angst habe, dann soll Gott mir das nehmen. Und wenn er es nicht nimmt, dann kann ich nicht richtig glauben. Und ich begegne da nicht meiner eigenen Wahrheit. Und deswegen der wirkliche Glaube, so sagen auch die frühen Mönche, heißt immer, sich selbst ehrlich begegnen. Und ich kann nur Gott spüren, wenn ich mich selber spüre. Und das Gottesbild ist nur dann realistisch, wenn ich mich selber ehrlich kennenlerne. Wenn ich aber Gott für alles verantwortlich mache oder wenn ich Angst habe oder wenn ich depressiv bin, will ich mich nicht der Wirklichkeit stellen. Meine Emotionen haben ja auch was zu sagen, sondern ich mache Gott verantwortlich, der soll es lösen. Das ist eine Verantwortungslosigkeit.
Ja. Einer von vielen schönen Gedanken ist ja auch der, dass man auf dem Weg zu Gott niemals an sich selbst vorbeikommt.
Ja, das ist mir ganz wichtig. Für die Mönche war der erste Schritt wirklich die Selbstbegegnung, ehrlich begegnen. Und deswegen war eine wichtige Haltung die Demut. Demut kommt ja von Humilitas, von Erde, den Mut haben, in die eigene Menschlichkeit hineinzusteigen, in meine verdrängten Gefühle und Emotionen hineinzusteigen und das Gott hinzuhalten. Dann kann Verwandlung geschehen. Wer das andere, da benutze ich Gott nur als Zauberer, der meine Probleme wegzaubert, aber ich begegne nicht meiner Wirklichkeit.
Wenn jetzt jemand generell an Gott zweifelt, mit Blick auf das Chaos in der Welt, Ungerechtigkeit, Krankheit oder auch Tod, da zweifeln ja dann viele an dem Bild vom lieben Gott. Und Sie sagen, das sei eben die Herausforderung, haben Sie auch gerade erwähnt, ein neues Gottesbild zu suchen. An welcher Stelle Ihres Lebens haben Sie denn ein neues Gottesbild gefunden?
Gut, als ich ins Kloster gegangen bin, das war schon vor 55 Jahren, da war Gott für mich vor allem der, der die Leistung will, wo ich Askese übe und streng bin mit mir selber. Und dann habe ich gemerkt, das ist mein eigenes Über-Ich, ja, dass ich da in Gott hinein projiziere. Und dann irgendwann, auch in der Krise, ist mir Gott eher aufgegangen als der Weite schafft, der Freiheit schafft, der, ja, der auch ein Du ist, der mich anspricht, aber den ich nicht mehr so festlegen kann auf wie eine menschliche Person, sondern der mich herausfordert und mich lebendig hält. Also Gott ist für mich einer, vor dem ich nicht davonlaufen kann. Das heißt auch, ich kann von meiner eigenen Wahrheit nicht davonlaufen.
Mhm. Eben wieder nicht an sich selbst vorbeikommen, ne? Ja. Vor sich selbst weglaufen.
Und natürlich, was Sie sagen, wenn jemand zweifelt an Gott wegen dieser Welt, dann nehme ich das ernst. Das sind ja auch berechtigte Gründe. Also ich sage nicht, nein, ich will nicht Gott beweisen. Aber ich kann zumindest fragen, ja, das ist schwierig. Aber wenn es keinen Gott gibt, kann ich dann das besser verstehen? Oder geht es mir dann besser? Oder so eine Ahnung, dass ich trotz dieses Chaos und dieser Unsicherheit in der Welt einen Grund habe, auf dem ich stehen kann. Hm. Ist ja auch eine Sehnsucht, einen Grund zu haben, auf dem ich feststehen kann.
Hm. Sie stellen dann an das Ende des Buches die Verzweiflung und sagen, das ist die affektive Reaktion auf wirkliche oder vermeintliche Ausweglosigkeit. Kann ich denn Verzweiflung überwinden? Welche Wege gibt es da?
Gut, auch da ist wichtig, die Verzweiflung erstmal zuzulassen. Die Verzweiflung hat auch immer was mit Enttäuschung zu tun. Das, worauf ich gesetzt habe, das trägt nicht. Aber dann zu sagen, ich bin verzweifelt, wenn mich jemand verlassen hat, wenn eine Partnerschaft auseinandergebrochen ist, wenn ich auf einmal eine Krankheit habe, die zum Sterben führt, dann bin ich erstmal verzweifelt, weil mir der Grund weggezogen wird, auf dem ich stehe. Und das zuzulassen oder auch die Verzweiflung an all dem Verheißungen, die mir die Leute geben, das zuzulassen, aber dann zu sagen, gibt es trotzdem einen Grund, weiterzuleben, einen Grund, auf dem ich stehen kann, weil ein Weg, eine Reaktion auf die Verzweiflung ist ja dann der Suizid, sich einfach umzubringen. Aber ist das dann wirklich eine Lösung? Friedrich Nietzsche, der ja nicht so als der Prototyp des frommen Menschen gilt, der hat für mich trotzdem ein ganz wichtiges Wort gesagt, wo Verzweiflung und Sehnsucht sich paaren, da ist Mystik. Also der lässt die Verzweiflung auch zu, der war ja auch verzweifelt, weil das, was ihm als Christentum gepredigt worden ist, hat er gespürt von seiner Vitalität her, von seinem ganzen Gespür, das stimmt nicht, das ist blutleer, das ist nicht lebendig. Er hat die Verzweiflung gespürt, aber auch die Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass doch noch etwas sein kann, auf das ich bauen kann. Und das ist Mystik. Mystik ist ja nicht Selbstsicherheit, sondern es ist wie ein Sprung, eine Ahnung zu haben, ich bin trotzdem getragen.
Ja, den Zweifel zulassen, den Zweifel umarmen, das ist eigentlich dasselbe. Und Sie führen auch noch Erich Fried ins Feld in Ihrem Buch, und zwar mit dem Zitat: Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst, aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kenne keinen Zweifel. Wir haben alle gesehen, Pater Anselm Grün kennt den Zweifel und weiß ihn als Vergewisserungsinstrument bestens zu nutzen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns auf dem blauen Sofa.
Danke für das schöne Gespräch.
Danke.